Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen.
Close Up, der Podcast der Deutschen Filmakademie, Corona-Spezial. Es wird wieder gedreht, sehr zaghaft, sehr vorsichtig und auch noch sehr vereinzelt. Die ersten Kinos haben aufgemacht, wieder aufgemacht, auch das sehr zaghaft, sehr vorsichtig. Eine große Verunsicherung in der Branche, wie es weitergeht. Und vor allem stellt sich, glaube ich, immer wieder die Frage, ich stelle sie mir zumindest, braucht man uns überhaupt? Warum braucht man uns? Braucht man unsere Filme? Welche Bedeutung spielt unsere Arbeit in dieser Zeit, aber auch in der Zeit danach und überhaupt in der Gesellschaft? Und darüber möchte ich heute mit Carsten Broster sprechen, dem Kultursenator der Stadt Hamburg. Hallo, Herr Broster.
Hallo, Herr Schwocho.
Ich stelle Sie mal kurz vor. Sie sind 1974 in Gelsenkirchen geboren und haben Journalistik und Politikwissenschaften studiert, waren bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und haben dann als Praktikant bei der SPD angeheuert und sind da so durch verschiedene Etagen gekommen und sind jetzt in Hamburg Kultursenator. Sie haben mehrere Bücher geschrieben und eins, das ist ganz brandaktuell, das heißt Die Kunst der Demokratie, die Bedeutung der Kultur für eine offene Gesellschaft. War das einigermaßen korrekt zusammengetragen?
Ja, das passt.
Darf ich Sie fragen, was schauen Sie gerne im Kino an?
Was schaue ich gerne im Kino an? Eigentlich eine ziemlich große Bandbreite. Ich komme zu meinem eigenen Schmerz leider zu selten dazu, ins Kino zu gehen und hole dann doch zu viel, sagen, über DVD-Plattformen oder Links oder sowas dann auch nach. Aber wenn ich ins Kino gehe, dann mag ich es ehrlicherweise vom kleinen Arthouse-Film, der anderthalb Stunden das Leben, sagen, fast reflektierend entschleunigt, bis hin zum großen Popcorn-Kino. Also ich kann mich auch begeistern und kann sowas wie Wonder Woman im Kino sehen und mich einfach mal zwei Stunden lang fallen lassen daran, dass mir jemand zeigt, was technisch heutzutage alles möglich ist, um eine große Geschichte zu erzählen.
Und darf ich mal so persönlich fragen, gehen Sie ins Kino, um berührt zu werden oder weil Sie Spannung leben oder weil Sie abschalten wollen? Was sind so Ihre stärksten Kinomomente?
Ja, das ist berührend, finde ich, einen sehr schönen Begriff dazu. Das geht mir aber ehrlicherweise bei aller Kunst so. Wenn Sie mich, also ich kann schlecht vor einem Kunstwerk und einem Film ist für mich grundsätzlich immer auch ein Kunstwerk sitzen und sagen, das analysiere ich jetzt mal ausschließlich aus Abstand heraus. Und das Schöne am Kino ist ja, dass es echt so ein Ganzkörpererlebnis ist. Also ich glaube, am härtesten war das mal, da habe ich noch im Studium gesessen, da war ich in Dortmund und habe in sagen, einem der dortigen sagen, Multiplex-Kinos in der ersten Reihe gesessen und habe da Saving Private Ryan, diesen Spielberg-Film über die Landung in der Normandie, geguckt. Und wir hatten so nach 10 Minuten das Gefühl, irgendwie wir sind mittendrin in dem, was da passiert. Und das war jetzt nicht an jeder Stelle ein guter Film, aber das war sozusagen ein Ganzkörpererlebnis, das mir bis heute nicht komplett aus den Knochen gegangen ist. Und solche Sachen mag ich einfach. Ich mag es auch im Kino wahnsinnig überrascht zu werden. Ich weiß noch, wie wir damals in Pulp Fiction reingeraten sind, weil irgendwie ein Kumpel von uns sagte, komm, das ist der neue Bruce Willis. Und wir sind alle nur widerwillig mit, weil wir nicht wussten, worauf wir uns da einließen. Er ist der Einzige, der widerwillig aus dem Kino wieder raus war, weil er was anderes bekommen hatte, als er erwartet hatte. Und wir genau das, was wir eigentlich wollten, aber an dem Abend nicht erwartet haben. Solche Momente sind einfach nur großartig im Kino.
Haben Sie in Hamburg ein Lieblingskino?
Ich in Hamburg ein Lieblingskino, das darf ich als Kultursenator gar nicht sagen. Aber sagen, da es um die Ecke liegt, finde ich mich schon häufiger im Abaton wieder.
Wissen Sie, wie es dem gerade geht, dem Abaton-Kino?
Nein, es geht allen Kinos gerade nicht gut. Sie sind halt alle noch zu und wir helfen ein bisschen gemeinsam mit der Filmförderung bei uns, dass man durch diese Zeit kommt, haben also sagen wir auch ein paar Nothilfen und Soforthilfen aufgelegt. Aber natürlich, abgesehen vom Ökonomischen, ist es, glaube ich, für jeden Kulturort schwierig, nicht das veranstalten zu können, wofür man eigentlich da ist, nämlich Menschen einladen und mit Filmen zu konfrontieren oder in Filmen versinken zu lassen. Und das ist sicherlich etwas, was momentan keinen dazu anhält, dass es ihm oder ihr gut geht. Und ich hoffe sehr, dass wir da bald zu einer Veränderung kommen. Sie haben am Anfang gesagt, zaghaft, zögerlich und vorsichtig. Ich glaube, das ist eine ganz richtige Strategie, dass das auch sozusagen zaghaft und zögerlich geht. Gleichwohl müssen wir gucken, dass wir das, was wir ermöglichen können, dann auch in der nächsten Strecke wieder ermöglichen werden.
Es gibt ja eben zaghafte Wiedereröffnungen der Kinos und die Kinos dürften eigentlich in einigen Bundesländern schon aufmachen und tun es aber nicht. Ist das richtig so? Es wird da beklagt, es gibt kein allgemeines Konzept und man bräuchte irgendwie mehr Personal, um die ganzen Hygienevorschriften einzuhalten. Könnte man nicht auch auf der anderen Seite sagen, Mensch, ihr seid Unternehmer, ihr dürft jetzt wieder aufmachen, dann macht es gefälligst auch?
Ja, ich glaube, es ist, also ich verstehe schon, wenn die Kinos sagen, und zwar gerade auch vor dem Hintergrund der Filmwirtschaft, wenn wir frische Ware zeigen wollen, brauchen wir für die Gewährleistung eines bundesweiten Starttermins auch bundesweit einheitliche Regelungen. Und solange nur in 3, 4 Ländern ein Kino schon wieder aufmacht, wird kein Verleiher sagen, hier ist ein Film, und sagen, den kannst du jetzt schon mal an den Start bringen. Natürlich kann man aber gerade auch in Programmkinos über kleine, sagen, Reihen, sagen, oder Retrospektiven oder dergleichen sicherlich schon arbeiten. Und das passiert ja auch da, wo es schon möglich ist, Kinos zu öffnen. Ich nehme den Hinweis, gebt uns ein bisschen Vorlauf und macht es halbwegs einheitlich sehr ernst. So haben wir uns jetzt auch im Kreis der Kulturminister verständigt, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich, dass das halbwegs in einem Korridor gemeinsam wieder losgehen kann. Da nehme ich aber interessiert zur Kenntnis, dass die verschiedenen Kinoverbände und AGs auch noch unterschiedliche Daten ins Spiel bringen. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Letzte Woche war es so, dass die einen gesagt haben, sie würden gerne am 4.6. starten und die anderen uns geschrieben haben, sie würden gerne am 2.7. starten, wo wir dann gesagt haben, wir fänden es auch total gut, wenn ihr euch auf was untereinander verständigen würdet, dann könnte uns das auch helfen. Aber in der Tat, ich gehe davon aus, dass wir auch in Hamburg in nächster Zeit den Kinos die Möglichkeit geben werden zu öffnen. Und da muss man als Unternehmer gucken, dann anzufangen, wann es sinnvoll ist, wann man was hinbekommen kann. Ob das dann schon gleich kostendeckend ist, weil man ja wahrscheinlich mit den Abstandsregeln auch nur einen Teil des Saales wird bespielen können. Oder ob man dann auch gucken muss zu sagen, im ersten Schritt geht es vielleicht auch darum, dass ich überhaupt wieder auf dem Platz bin und mich als Ort und als Angebot der Freizeitgestaltung auch in Erinnerung rufe. Das werden wir dann auf der Strecke sehen. Und ganz sicher werden wir als Staat auch da mit in die Verantwortung müssen zu helfen.
Ich will jetzt nicht alle Kinobetreiber gegen mich aufbringen, aber ich kann sagen, ich war neulich mal im Kino. Es hatte berufliche Hintergründe, ich will es nicht näher ausführen, damit keiner Ärger bekommt. Und es war so toll, ja, es war ein Erlebnis, wie in eine heilige Stätte zu gehen. Und ich habe gedacht, dieses Erlebnis, das wollen doch sicherlich viele andere. Warum bringen die Kinobetreiber nicht jetzt dann Filme wie Pulp Fiction nochmal raus oder machen Reihen über Chorus Makey oder nutzen einfach die Chance? Und ich habe das Gefühl, ist das nicht auch so ein bisschen deutsch, jetzt sehr langsam anzufangen? Klar, die bundesweiten Starts, die Sie erwähnen, die sind wichtig, aber man kann ja jetzt nicht auf James Bond warten, um die Kinos wieder aufzumachen.
Nee, dann würde man sehr lange warten, das stimmt. Also ich hoffe auch, dass genau das passiert. Ich würde mir sogar ehrlicherweise wünschen, dass das vielleicht auch eine Chance ist, zu gucken, wenn man wieder startet, mit welchen Inhalten startet man denn? Weil natürlich man in diesem, sagen, dann ja doch relativ durchformatierten Anfangsgeschäft dann auch, sagen, eine relativ klare Mainstream-Orientierung in einem Bereich hat und dann gibt es die Ornamente der Programmkinos drumherum. Das ist jetzt durchaus auch die Chance, auch mal in den großen Sälen, in den attraktiven Sälen Dinge zu zeigen, die man da sonst nicht sieht. Ich würde mir das tatsächlich wünschen und hoffe auch, dass wenn wir wieder öffnen, dass man das da nutzt und dass man einfach mal ausprobiert, was da gehen kann. Weil in der Tat, ich treffe viele, die mir übrigens auch mit Blick auf Theaterräume sagen, was das für quasi mythische Orte sind, an die man da gehen kann, die einen sozusagen fast ehrfürchtig werden lassen. Und ich hoffe sehr, dass wir dieses Bewusstsein dafür, dass uns da gerade was fehlt, dass wir uns das erhalten, wenn wir wieder betreten dürfen, diese Orte. Und dass wir dann auch ein bisschen achtsamer damit umgehen und nicht auch als Publikum wieder in so eine Business-as-usual-Haltung zurückfallen, nach dem Muster, ach, jetzt ist es so, wie es vor dem 13.3. war. Ist doch alles fein, müssen wir uns nicht mehr kümmern, sondern dass wir die Verantwortung für diese Orte und ihre Besonderheit auch wahrnehmen und spüren.
Ich stimme vollkommen zu. Ich frage da gleich nochmal nach. Zuerst möchte ich aber nochmal auf was eingehen, was Sie gerade gesagt haben, dass zwei verschiedene Kinoverbände unterschiedliches sich vorstellen. Ist das nicht grundsätzlich der absolute Horror für einen Kulturpolitiker, dass die Filmwirtschaft aus so unterschiedlichen Verbänden, so viele Lobbygruppen, so viele Individualisten besteht, die alle was Unterschiedliches fordern und dass die Filmwelt nie eine gemeinsame Stimme findet und so eine große Kakophonie immer herrscht?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie Sie auf die Sache gucken. Also wenn Sie machiavellistisch drauf gucken, was ich mir sagen, normalerweise nicht zugestehe, dann kann so eine Kakophonie unter Lobbyisten oder unter Vertretern eigentlich des gleichen Interesses und der gleichen Branche für Sie als Politiker eine große Chance sein, wenn Sie nichts tun wollen. Weil sie dann immer sagen können, einigt euch doch erstmal und wenn ihr euch geeinigt habt und ungefähr wisst, was ihr eigentlich miteinander wollt, dann kommt und dann reden wir darüber, wie wir das hinbekommen und sie können sich sicher sein, so schnell passiert dann nichts. Wenn sie aber tatsächlich einen ehrliches eigenes Interesse an einem solchen kulturellen Feld haben, und das unterstelle ich den allermeisten meiner Kollegen und nehme das auch für mich selber in Anspruch, dann wollen wir eigentlich auch dazu bewegen, das ein bisschen näher aneinander zu bringen. Also wir haben es beim Bereich Musikwirtschaft, der ja ähnlich zersplittert ist, wenn ich das mal so nehme. Also vom Instrumentenbauer bis zum Konzertveranstalter hängen irgendwie alle an der gleichen Wertschöpfungskette, trotzdem hat so jeder sein eigenes Ding. Da machen wir in Hamburg seit ein paar Jahren einen Musikdialog vom Reeperbahn-Festival, wo wir wirklich über die verschiedenen Sparten hinweg die Akteure zusammenholen, mittlerweile auch ein paar gemeinsame Studien entwickelt haben, wo man auch sehen kann, wie man auch ökonomisch zueinander spielt und miteinander eigentlich zusammenhängt. Und da wächst gerade ein Bewusstsein dafür, dass man ein gemeinsames Interesse hat, jenseits der jeweiligen Einzelinteressen. Ich würde mir das für den Film auch wünschen. Wir haben das, sagen wir mal, letztes Jahr in Angriff genommen, ob wir so einen kleinen Filmdialog mal hinbekommen. Das ist irgendwie nicht so richtig geflogen, weil irgendwie dann doch alle nicht konnten auf den letzten Metern oder was mit ihrer eigenen Rahmenbedingung zu tun. Dann hieß es, nee, wir wollen jetzt erstmal gucken, wie die FFG-Novelle weitergeht. Vorher brauchen wir da nicht reden und sowas. Ich glaube sehr, dass es hilft, sich gemeinsam mit dem Staat an einen Tisch zu setzen und zu gucken, was ist eigentlich das, was wir gemeinsam als Interesse haben. Und das würde ich mir auch für einen Film wünschen. Ich weiß, die Filmförderanstalten machen da eine ganze Menge, hier bei uns die Filmförderung Hamburg, Schleswig-Holstein auch. Aber da ginge noch mehr, weil in der Tat, ich halte es eigentlich nicht aus, wenn man sich da wechselseitig ein Bein stellt, statt zu erkennen, dass man eigentlich gemeinsam in die gleiche Richtung laufen müsste.
Mhm. Es gab vor einer Woche, Herr Broster, einen Aufruf von über 100 Regisseuren, sehr namhafte Kollegen wie Margarete von Trotter, Wim Wenders waren dabei, Autoren, Produzenten, die auf den Missstand hinweisen, dass zwar angefangene Produktionen, die unterbrochen wurden im Kinobereich, jetzt weitergeführt werden, die Produzenten aber ganz große Sorge haben, jetzt in diesen nächsten Monaten neue Kinoprojekte in den Dreh zu schicken, weil in dem Moment, wo ein Corona-Fall am Set eintritt, die Dreharbeiten gestoppt werden müssen für mindestens 2 Wochen und das wird nicht versichert. Haben Sie sich damit schon beschäftigt?
Ja, ich habe mich damit beschäftigt. Ich halte das ehrlicherweise auch für ein Unding, dass die Versicherungen sich da seitwärts aus ihrer Verantwortung drücken und einfach mal flugs die Policen geändert haben und jetzt sagen, sie decken das nicht mehr ab. Wir haben auch letzte Woche darüber lang und breit der Medien- und Netzpolitischen Kommission des SPD-Parteivorstandes vor, gemeinsam mit Heike Raab aus Rheinland-Pfalz. Und wir haben da auch einen Beschluss, sagen, mehr als den Appell können wir da nicht verfassen, aber den haben wir schon an die Versicherungswirtschaft gerichtet, da jetzt keinen Unsinn zu machen, sondern da auch für zu sorgen, dass das funktioniert. Und ich glaube, dass das eine der zentralen Aufgaben auch der nächsten Strecke sein wird, dass wir diese Ausfallrisiken abgefedert bekommen. Und ich hoffe, dass das über die Versicherungswirtschaft geht, weil die Kalkulation der Versicherer, dann soll das doch der Staat über seine Fördersysteme machen. Das steckt da ehrlicherweise unausgesprochen hinter. Ist natürlich auch eine, sagen, schwierige Annahme, weil das ja tatsächlich am Ende nicht dem Film hilft, sondern vor allen Dingen den Versicherungen bei der Verbesserung ihrer Geschäftsmodelle. Insofern hoffe ich schon, dass man da ein Stück weiterkommt. Aber wenn das da nicht geht, müssen wir uns andere Wege überlegen, wie wir sicherstellen können, dass man Filmproduktion wieder aufnehmen kann, weil ja unabhängig von diesem Ausfallrisiko noch genug andere offene Fragen bleiben. Also wie drehe ich mich mit einem Abstandsgebot von 1,50 und solche Themen, die ja auch dem einen oder anderen gerade graue Haare bereiten. Da haben wir schon genug an Themen vor uns liegen. Da brauche ich nicht auch noch dieses dreuende Damoklesschwert des unversicherten Drehabbruchs aufgrund eines Corona-Falls.
Die Kreativen, also die Autoren, Regisseure und Produzenten haben ja auch eine Idee. Die Frage ist, gibt es nicht die Möglichkeit eines staatlichen Rettungsschirms, dass es eine staatliche Rückversicherung bzw. eine staatliche Ausfallbürgschaft gibt? Da ist die Rede von 60 bis 100 Millionen, die natürlich wahrscheinlich nie gebraucht werden. Wie wird das diskutiert bei Ihnen?
Also das wird diskutiert. Wir haben ja gerade vor allen Dingen mit dem Bund gemeinsam die Diskussion darüber, wie kann im Rahmen des Konjunkturpaketes, das da in Vorbereitung ist, auch für die Kunst und für die Kultur eigenständig etwas an Förderung erfolgen. Und da sind solche Themen gerade sehr wohl in der Diskussion und auch der Bereich Film wird da eigenständig adressiert, weil, und das ist mir auch wichtig, wir haben in den ersten 2 Monaten jetzt seit den Einschränkungen seit Mitte März eigentlich immer überwiegend darüber geredet, wie kompensieren wir den Umstand, dass Dinge nicht mehr stattfinden. Also dass wir schlicht das Drehen verbieten, dass keine neuen Filme mehr produziert werden und wie helfen wir, durch diese Zeit zu kommen. Ich finde, für die nächste Strecke wird jetzt aber entscheidend sein, wie ermöglichen wir, dass endlich kulturelle, künstlerische und damit auch filmische Produktionen wieder möglich werden und wie setzen wir Hilfssysteme auf, die das eben auch sagen, die alle in die Lage versetzen, wieder Kunst, wieder Filmangebote produzieren zu können. Und da halte ich so ein Instrument durchaus für ein gangbares, will aber nochmal sagen, eigentlich ist es nur der zweitbeste Weg, weil eigentlich ist der Job der Versicherung, Risiken zu vernünftigen Rahmenbedingungen auch absichern zu können und sich da seitwärts rauszudrücken und dann zu sagen, soll mal der Staat übernehmen, kalkuliert auch ein bisschen mit, dass dem Staat am Ende der Film so wichtig ist, dass es schon tun wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das der Fall ist, will aber durchaus sagen, dass ich so eine geballte Faust da immer noch in der Tasche habe, wenn ich das höre.
Das verstehe ich. Können Sie trotzdem, wir haben jetzt Mai, ich zum Beispiel plane im Oktober einen größeren Film zu drehen. Da gibt es Komparsenszenen, da gibt es Szenen mit mindestens 15 Schauspielern in einem Raum. Es gibt Szenen, die spielen auf der Straße, man muss sie absperren. Glauben Sie, dass sowas möglich sein wird im Herbst?
Das wäre jetzt unredlich, wenn ich sagen würde, ja, auf jeden Fall. Das muss man einfach fairerweise dazu sagen. Ich glaube immer, dass alle davon beseelt sind, gerade so viel wie möglich stattfinden zu lassen. Und gerade haben wir auch eine Situation, in der wir sagen können, also Stand heute haben wir in Hamburg das erste Mal keine Neuinfektionen verzeichnet seit Ausbruch der Pandemie. Da kann man natürlich sagen, super, das ist etwas, was wir erreicht haben. Das haben wir aber natürlich auch erreicht, weil wir bestimmte rigide Einschränkungen in den letzten Monaten vorgenommen haben. Und wir wissen alle noch aus der Anfangsphase, wie schnell sich so etwas wieder drehen kann. Wenn das so bleibt und wenn wir es weiter schaffen, so verantwortungsvoll im Umgang mit dem Virus zu sein, wie wir das in den letzten Wochen waren, dann werden solche Dinge ziemlich sicher wieder möglich sein. Wenn wir aber irgendwo auf der Strecke einen Rückfall erleiden, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen, dann ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch wieder in neuerliche Beschränkungen hinein müssen, weil wir ein neues Infektionsgeschehen brechen müssen. Das ist zumindest das, was uns alle Expertinnen und Experten, die von diesem Themenfeld deutlich mehr Ahnung haben, als ich das habe, sagen, immer wieder sagen. Und da muss man dann auch tatsächlich, diese Metapher ist ein bisschen zu Tode geritten worden in den letzten Wochen, auf Sicht fahren. Aber ich nehme schon wahr, dass alle das Bestreben haben, sowas möglich zu machen. Und ich ermuntere auch alle momentan unter der Prämisse zu arbeiten, dass das gehen kann. Die offene Frage, die wir alle miteinander haben, ist, wie gehen wir auf der Strecke mit dem Virus um, bis wir über einen Impfstoff oder über sonstige medikamentöse Möglichkeiten in der Lage sind, auch medizinisch anders damit umzugehen. Und da ist schon nicht unwahrscheinlich, dass wir noch eine ganze Zeit auch mit Abstandsgeboten und dergleichen werden arbeiten müssen oder aber eben dann Workarounds finden müssen, wie eine Quarantäne vor einem Dreh oder dergleichen mehr, was ja auch Dinge sind, die gerade diskutiert werden, wie man es dann unter Umständen hinbekommt, dass man sich dann auch nahe kommen kann während der Dreharbeiten. Das sind alles Dinge, da müssen wir, glaube ich, miteinander in der Situation jetzt lernen, wie wir es vernünftig hinbekommen. Aber ich finde es unerträglich, sich jetzt zu ergeben und zu sagen, wir machen nichts mehr, bis wir irgendwie das Virus medizinisch bearbeiten können. Wir müssen andere Wege finden und unsere Kreativität dafür einsetzen.
Das finde ich ganz toll, dass Sie das auch so sagen. Haben Sie auch das Gefühl, wie ich und wie andere, die Kulturschaffende sind, dass in der öffentlichen Debatte, wenn man sich so Talkshows anguckt, wenn man die Zeitung liest, dass der Stellenwert von Film und von Kultur doch erschreckend klein ist?
Also ich würde mir mehr Berücksichtigung kultureller Themen durchaus wünschen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen haben wir sehr früh in der ganzen Frage, wie sehen Hilfsinstrumente aus, wo müssen wir was tun, die Kultur diesmal mit berücksichtigt. Das war bei anderen Krisen, die wir früher hatten, viel, viel schlimmer. Da musste man die immer so nachträglich reinbasteln, weil sie gerne vergessen wurde vorher. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Aber was schon stimmt, ist, dass wir mit dem Verbot des gemeinsamen kulturellen Erlebens, was wir ja eine Zeit lang hatten, sagen in Phasen des sagen, sogenannten Lockdowns, dass wir das, finde ich, am Anfang zu wenig reflektiert haben, und zwar alle miteinander. Ich habe auch das Gefühl gehabt, viele kulturschaffende Künstlerinnen und Kreative waren am Anfang fast wie gelähmt, weil da auf einmal was passierte, was man sich nicht vorstellen konnte. Also auch ich habe mir nie vorstellen können, dass ich mal ein Dokument unterzeichnen muss, in dem ich sage, ich schließe jetzt die Theater und Kinos der Stadt, in der ich für Kulturpolitik verantwortlich bin. Also hätte man mir das Anfang des Jahres gesagt, ich hätte die Person irgendwie empört aus dem Raum gelacht. Und genau das passiert dann auf einmal 10 Wochen später. Und da, wir haben erst auf der Strecke begriffen, dass wir da eigentlich etwas nicht mehr uns erlauben können, was aber den Kern und das Innerste unserer Gesellschaft ausmacht. Und ich finde schon, dass wir jetzt anfangen, darüber zu diskutieren. Also ich habe gerade heute ein großes Interview von Igor Levit gelesen, habe gestern von Nils Minkma im Spiegel was dazu gelesen, was ich sozusagen sehr präzise fand. Und die Stimmen werden mehr und die Stimmen werden auch, sozusagen, finde ich, sehr nachdenklich, aber auch sehr präzise in dem, was sie vorschlagen. Weil natürlich wir auch merken, wie sehr Kunst und Kultur unser Zusammenleben dann doch prägen und für uns unerlässliche Reflexionsräume sind, in denen wir miteinander verhandeln, wie wir eigentlich zusammenleben wollen, wie wir miteinander umgehen wollen, was uns ausmacht, wie wir auch die Verletzlichkeit unserer Existenz, die wir gerade erleben müssen, dann nochmal anders verarbeiten können. Dass ich sagen würde, gerade jetzt brauchen wir Kunst und Kultur. Und zwar nicht nur, indem wir darüber reden, dass wir sie nicht haben aus guten Gründen, sondern tatsächlich jetzt auch zunehmend mit dem Blick darauf, dass wir das ermöglichen, was gehen kann, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass wir ohne die Interventionen von Künstlerinnen und Künstlern, ohne die Filme, die Theaterstücke, die Musikerlebnisse, die Tanzperformances, die vor uns liegen, so durch die Zeit kommen, wie wir es müssen, wenn wir vernünftig damit umgehen wollen. In diesem Sinne haben wir da alle miteinander auch eine Aufgabe, dieses immer sehr zerbrechliche Konstrukt Kultur gut durch diese Zeit zu bringen.
Es ist jetzt sicherlich ein bisschen gemein, weil Sie dieses sehr umfangreiche Buch geschrieben haben, aber wie würden Sie denn das auf den Punkt bringen? Was ist die Bedeutung für eine Demokratie von Kunst und Kultur?
Ich drehe es mal um. Momentan versuchen viele, die Bedeutung von Kunst und Kultur dadurch in der öffentlichen Debatte zu betonen, dass sie sagen, Kultur ist auch systemrelevant. Und ich glaube ehrlicherweise, wenn man den Satz spricht, hat man den Kardinalfehler schon begangen. Denn systemrelevant ist etwas, was ein Rädchen in einem großen Getriebe ist, was eine Funktion ausfüllt, um einen Zweck zu erreichen, den man vorab definiert hat. Das ist sozusagen die Systemrelevanz. Ich brauche Banken, damit ich Geld im Kapitalismus habe. So, deswegen kann man sagen, Banken sind systemrelevant. Kunst und Kultur sind aber viel mehr. Kunst und Kultur sind eigentlich die Arbeit am Sinn unseres Zusammenlebens. Eigentlich machen die alles aus, was nicht Natur ist. Alles, was wir Menschen schaffen, womit wir uns selber Sinn geben. Das sind Kunst und Kultur. Und deswegen gibt es kein Leben ohne das. Wir machen uns nur unterschiedlich stark bewusst, wie sehr wir immer in kulturelle Zusammenhänge eingewoben sind. Aber wir brauchen das. Und die Kunst ist dann, sagen, das Besondere nochmal dabei, dass Künstlerinnen und Künstler mit ästhetischen Strategien, also auch mit einer bestimmten Form der Darstellung, einer bestimmten Form der Zuspitzung, einer bestimmten Form der Pointierung, uns vor Augen führen, was eigentlich der Sinn unseres Zusammenlebens ist oder was teilweise auch den Unsinn unseres Zusammenlebens ausmacht. Und das ist eigentlich das Fundament und nicht nur ein Rädchen im Getriebe.
Gibt es bestimmte politische, gesellschaftliche Themen, wo Sie das Gefühl haben oder wo Sie der Meinung sind, da kann das Medium Film, da kann das Medium Literatur viel weiter gehen in der Reflexion, als es zum Beispiel der Journalismus in diesen Tagen kann?
Ja, eigentlich. Das Schöne an kulturellen Angeboten ist ja, dass sie wahnwitzig spekulativ sein dürften, dass sie auch Dinge suggerieren können, die nicht stimmen müssen, dass sie Alternativen imaginieren können und dass sie teilweise auch ohne Umwege direkt in den Bauch zielen können. Ich habe das in meinem Buch beschrieben an dem wunderbaren Film Pride, mit dem vor ein paar Jahren das Filmfest in Hamburg mal eröffnet wurde, wo es um diese wunderbare Geschichte ging, dass in den 80er Jahren schwulen Aktivisten aus London sich mit walisischen streikenden Bergarbeitern zusammentun. Und wenn man sich den Film so anguckt und die Grundkonstellation, also auf der einen Seite die urbanen Milieus und auf der anderen Seite diese sehr, sehr klassische Arbeiterschicht in Wales, dann erfüllt das alles das, was wir heute, wenn wir über Identitätspolitik oder sowas reden, über das Nichtverstehen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, dann ist das in diesem Film wie in einem Brennglas zusammengeführt. Und der Film zeigt aber sehr schön, wie es gelingen kann, über diese vermeintlichen, überbrückbaren Gegensätze in einer Gesellschaft doch zueinander zu finden und endet dann in dieser wunderbaren Szene, dass dann tatsächlich die Miners kommen und bei der nächsten Gay Pride Parade in London mitmarschieren für die Gleichberechtigung und die volle Gleichstellung von Schwulen und Lesben in England. Alles das, wenn man das heute jemandem beschreibt, angesichts der Diskussion, die wir so in den letzten 3-4 Jahren über Abgehängte, über Singuläre und über dergleichen gesprochen haben, dann halten wir das für nicht vorstellbar. Aber wer aus diesem Film rauskommt, zumindest ging mir das so, kommt mit dem Gefühl raus, das geht. Wir müssen es nur wollen. Und dieses sozusagen unmittelbare Gefühl zu vermitteln, das ist etwas, da finde ich Film nach wie vor einzigartig drin, als sozusagen eine Inspirationsquelle, wirklich einzutauchen in etwas und dann rauszugehen, tatsächlich im besten Sinne des Wortes beseelt.
Nun ist es trotzdem so, dass, obwohl der Film in der Lage ist, solche Erlebnisse zu vermitteln, dass gerade der deutsche Film ja sich in einer permanenten Krise eigentlich befindet. Also gerade der künstlerische Film, das Arthouse-Kino, haben wir oft das Gefühl, wird vom Publikum nicht so richtig geliebt. Liegt das an unseren Filmen oder liegt es daran, dass das deutsche Publikum viel zu viele Möglichkeiten hat auszuwählen, viel zu viel Kulturangebot da ist? Woran liegt das, dass das, was Ihnen bewusst ist, dem deutschen Publikum, gerade in Bezug auf den deutschen Film, nicht so geht?
Das ist eine große Frage. Also ich vermute, zum einen liegt es auch daran, dass wir Deutschen einen gewissen Hang dazu haben, Krisen zu diagnostizieren. Das gilt übrigens dann, also die Krise des Theaters, die Krise des Museums, die Krise der Literatur, die können wir da genauso dranhängen. Das ist schon das eine. Das zweite ist, dass es natürlich Betrachtungen des Kinomarktes gibt, die sagen, die Aussage, produzieren wir vielleicht zu viele Filme, nicht vollständig abwegig erscheinen lassen. Ich will das mal ganz vorsichtig formulieren. Also natürlich sind bestimmte Bedingungen unseres Filmfördersystems auch dazu angehalten, Dinge ins Kino zu bringen, von denen wir sagen würden, eigentlich wäre eine Premiere im Fernsehen auch völlig okay gewesen. Und dafür ist es eigentlich auch produziert. Du musst aber jetzt dahin, weil das nur deine Förderbedingungen mal so vorsehen. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und das Dritte ist, aber da finde ich, wird es auch besser. Wir haben halt diese unselige Unterscheidung zwischen E und U in Deutschland. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, der sehr, sehr stark darauf bedacht ist, im Arthouse-Bereich auch wirklich ganz klar als E wahrgenommen zu werden. Wenn ich jetzt allerdings an Ihren letzten Film, die Deutschstunde, mich zurückerinnere, müsste ich jetzt lange mit mir ringen, wenn man mich zwingen würde, ihn in eine der beiden Schubladen zu packen, weil ich finde, die passen einfach gar nicht. Das war ein Film, der sagen mit aller Opulenz des Kinos gearbeitet hat und trotzdem sehr präzise eine sehr intelligente Geschichte erzählt hat, wenn ich das mal so sagen darf.
Vielen Dank.
Starke Bilder bei mir hinterlassen hat. Also die brennenden Staffeleien in der Nordsee, die haben sich eingebrannt. So, und die stehen auch sozusagen symptomatisch für etwas ganz anderes. Und nochmal, das kann Kino. Und ich erlebe immer, dass das Menschen gerade mit diesem, ach, das ist mir zu schwierig, das ist zu Arthouse, da will ich nicht hin, das sind die Gespräche, die man vorm Kino führt. Also wenn man es dann mal schafft, jemanden, der sowas glaubt, mit in das Kino hineinzuholen und auch solch einen Film sich anzugucken, dann relativiert sich das schon mal ganz schnell. Aber natürlich haben viele, die ins Kino wollen, eine Haltung, die hat der wunderbare Douglas Coupland in seinem Buch Generation X mal beschrieben als Recreational Slumming. Damit hat er eine Haltung beschrieben, mit der man sich Fernsehserien anguckt. Also nach dem Muster, ich habe einen harten Tag gehabt und eigentlich will ich nach Hause oder ins Kino und will eigentlich nur die Festplatte formatieren und will überhaupt nicht mehr nachdenken, sondern will mich einfach nur noch hinsetzen und mich 2 Stunden berieseln lassen. Und dann hat man Angst davor, dass man doch nochmal nachdenken müsste. Wenn man es dann aber trotzdem macht und sich dem aussetzt, stellt man fest, um wie viel ja lohnenswerter ein solches Erlebnis dann auch sein kann. Insofern, ich hätte weniger Angst davor, dass diese Krise im künstlerischen Sinne tatsächlich auftaucht. Im ökonomischen Sinne müssen wir immer gucken, dass wir das System nicht überfordern, indem wir zu viele Filme reinwerfen und dann die Filme, die es wirklich lohnt, dann darin unterzugehen drohen, weil so viele andere noch daneben sind, die auch mal 2-3 Mal gezeigt werden müssen.
Ich hoffe ja persönlich sehr, dass die Menschen diese Orte vermissen, auch den Ort Kino als Diskussionsort, als Diskursort. In der Realität ist es so, wenn ich jetzt den deutschen Film betrachte, gerade den Arthouse-Film, dass unser Publikum sehr alt ist. Also das Durchschnittsalter vieler Besucher liegt deutlich über 60. Das ist in der heutigen Zeit die sogenannte Risikogruppe. Es wird zwar neue Regeln geben, ne, Abstandsregeln auch im Kino, aber meine Angst ist, dass gerade dieses Publikum, was eben uns sozusagen das Überleben auch irgendwie ein Stück weit sichert, ganz große Angst hat, an diesen Ort zurückzukehren. Gibt es da Gedanken von Ihnen, von der Kultusministerkonferenz, sage ich mal, dass man den Ort Kino wirklich beschützen muss, dass man ihn retten muss und dass es da Anstrengungen braucht, das Vertrauen zurückzugewinnen?
Es gibt die Diskussion. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir dazu ein Konzept hätten. Ich weiß auch nicht, ob 16 Kulturbürokratien und Kulturpolitiker die richtigen Sprecher für dieses Anliegen sind. Das ist eigentlich eine Aufgabe der Kinos und des Films. Also, was ich mir wünschen würde, wäre ein stärkeres Selbstbewusstsein in dem Sinne, dass man stark und glaubwürdig und deutlich nach außen vertritt, dass es eben doch noch was anderes ist. ob ich zu Hause sitze und mich durch Netflix oder Amazon Prime oder Disney Select oder was auch immer klicke oder ob ich mich in einen Kinosaal begebe und gemeinsam mit anderen in einem Raum und sagen dann doch mit diesem auratischen Erlebnis, das Sie vorhin beschrieben haben, einen Film gucke. Ich glaube, das macht einen Unterschied und den begreift jeder, der da drin war. Und der kommt dann auch wieder. Das Problem ist natürlich, davor habe ich Sorge in der jetzigen Zeit, dass wenn das längere Zeit so geht, sich alle so sehr daran gewöhnen, dass man die Inhalte ja auch alle zu Hause auf der heimischen Couch bekommt und man nicht mehr raus muss. Damit vereinzeln wir aber und diese Gruppenerlebnisse, die ich ganz wichtig finde, auch in der Kulturrezeption, gehen uns verloren. Und da braucht es kluge Strategien. Aber nochmal, ich glaube, die müssen von engagierten Regisseuren, von Kinomachern, von auch Kinoleitern und aus der Branche kommen, indem man eben nicht sagt, beschützt uns, sondern indem man selber sagt, hey, wir sind was wert. Und ich glaube, das Kreuz durchdrücken, und auch David, wir waren ja vorhin bei dieser Zersplitterung der verschiedenen Interessen im Feld Film, dass man das miteinander hinbekommt, die eigene Story so zu erzählen, dass man anderen Lust darauf macht, Teil dieser Story zu sein. Das, finde ich, muss die Aufgabe sein. Und wenn Kino was kann, dann ist das doch Geschichten erzählen. Insofern will ich mal hoffen, dass es gelingt, diese Geschichte zu erzählen und Menschen zu begeistern, dann auch wieder in die Kinos zu kommen.
Das hoffe ich auch. Und ich glaube, ich würde gerne als Signal aus diesem Gespräch mitnehmen, dass es wird sehr schnell immer nach der Politik gerufen, rettet uns, bevor man überlegt, wie kann man sich vielleicht auch ein Stück weit selbst retten. Im ökonomischen Sinn ist das für viele Leute tatsächlich schwierig, weil gerade unter Künstlern, ne, was macht der Musiker, der von seinen Auftritten lebt, der kann im Moment kaum Geld verdienen. Und es gibt auch natürlich einen Regisseur, der nicht dreht, verdient kein Geld. Und trotzdem, glaube ich, ist das Wichtigste, wie Sie selbst gerade gesagt haben, dass wir ein Selbstvertrauen vielleicht wiederentdecken, dass wir was zu sagen haben. Und ich glaube, das wichtige Signal aus dem Gespräch nehme ich aber mit, dass die Politik uns dabei zumindest unterstützen wird, dass das wieder möglich sein wird, dass wir Geschichten erzählen, in unserem Fall neue Filme auch fürs Kino drehen zu können.
Ja, hoffentlich. Also ich will sie zumindest sehen. Insofern wäre es gut, wenn Sie die vorher drehen. Da wäre ich schon sehr für, ja.
Aber tatsächlich, glaube ich, brauchen wir da auch ein bisschen Unterstützung. Und wenn die Versicherer zum Beispiel die verweigern, dann kann es sein, dass die Politik uns doch helfen muss.
Auf jeden Fall. Und ich meine, wir müssen auch, also wir haben in Hamburg jetzt gerade über die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein ein Projekt aufgelegt, das genau diesen Zukunftsoptimismus zeigen soll. Wir haben ein Projekt 3x3 aufgelegt, wo wir tatsächlich gesagt haben, wir treffen jetzt Förderentscheidungen auch auf der perspektivischen Strecke, weil wir genau sagen wollen, wir wollen jetzt auch eine Sicherheit hineinbekommen, dass es eine gute Zukunft für den Film gibt. Und deswegen senken wir nicht nur nicht die Förderbudgets, sondern halten sie in voller Höhe aufrecht, sondern packen auch noch zusätzliches Geld da rein, um zusätzliche Projekte auch in der Staffelung auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dass das Signale sind, die hoffentlich auch gehört werden, weil sie genau das zeigen. Wir glauben an den Film. Und also ganz ehrlich, ich brauche ihn. Ich hoffe, dass das vielen anderen in unserer Gesellschaft auch so geht.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Am Montag spricht Susanne Bormann mit dem Kinobetreiber Gregory Theile. Schönes Wochenende und bleibt gesund.